Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Interview.
Aber gerne.
Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Volker Engel ist VFX-Supervisor, Produzent und Professor, hat auch an meiner Filmhochschule studiert und ist an sehr vielen großen Hollywood-Blockbustern beteiligt gewesen. Angefangen mit Independence Day, später Godzilla 2012, Anonymous, jetzt an dem neuen Independence Day. Wie kam es denn dazu? Wie sah dein Karriereweg aus? Vielleicht kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben.
Okay, die Kurzversion. Ich muss dazu sagen, ich habe das große Glück gehabt, dass ich zu der kleinen Gruppe von Leuten gehöre, die schon ganz, ganz früh gewusst haben, was sie machen wollen. Ich habe mit 6 Jahren so einen kleinen Kurbelprojektor gehabt, das war quasi ein Spielzeug, aber da konnte man schon Disney-Filme, die so 2 Minuten auf 2 Minuten gekürzt waren, mit abspielen. Und weil man das einzelbildweise vor und zurück machen konnte, weil die Lampe nicht besonders stark war, der Film brannte nicht durch, habe ich schon irgendwie so mit 6, 7, 8 Jahren kapiert, wie Film und Zeichentrickfilm und Trickfilm überhaupt funktioniert. Das hat mir später sehr geholfen. Ich habe mir mit 14 meine erste Super 8 Kamera gekauft, vom Konfirmationsgeld. Und bin sehr früh auf Roland Emmerich aufmerksam geworden, weil er halt der einzige deutsche Filmer war, der, sagen wir mal, Ambitionen hatte, mehr amerikanisches Kino zu machen, auf eine Erzählweise her, und auch ein Science-Fiction-Fan war. Naja, und da haben sich natürlich so 2 verwandte Seelen getroffen. Am Ende, als wir uns dann trafen. Aber als ich nach Stuttgart gegangen bin, um dort mein Studium anzufangen, nämlich an der Akademie der Bildenden Künste, die Filmakademie gab es damals noch nicht, da habe ich Projektstudium Trickfilm bei Professor Ade studiert. Und habe damals schon erfahren, das wusste ich auch schon, dass Roland Emmerich in der Stuttgarter Gegend wohnt und arbeitet. Und was mir aber verborgen geblieben war für ein Jahr, war, dass sich sein Büro tatsächlich genau dort befand, wo ich jeden Morgen an der Bushaltestelle stand, um zur Kunstakademie mit dem Bus hochzufahren, am Hölderlinplatz in Stuttgart. Und über 2 gemeinsame Bekannte, die ich kennengelernt habe. Einen durch einen Volkshochschulkursus über Walt Disney. Und durch den habe ich dann wiederum den anderen kennengelernt. Der eine heißt Olaf Rappold und der andere ist der Oliver Scholl. Und der Oliver Scholl ist Production Designer. Und der hat auch schon damals dann schließlich für den Film Moon 44 Production Design gemacht. Und hat mich dann mit Roland bekannt gemacht, nach dem Motto, da gibt es den und den und der wohnt auch gleich bei dir um die Ecke. Vielleicht willst du mal mit dem reden. Und da bin ich dann eingeladen worden vom Roland. So fing das an.
Und bei Moon 44 oder Universal Soldier, konntest du da dein Potenzial das erste Mal richtig ausschöpfen oder war da auch die Filmakademie schon stark dran beteiligt?
Ja, Filmakademie gab es noch nicht. Das war, wir reden jetzt von 87, Winter 87, 88 habe ich Roland kennengelernt. Und da war ich selber noch im Studium eben an der Kunstakademie.
Wie alt warst du da?
22, 23. Ja. Und das heißt, da bin ich, und das war noch relativ früh sogar in dem Studium, und ich habe mir für Moon 44 dann, als ich da angeheuert wurde, auch eine Auszeit genommen. Ich habe ein Urlaubssemester, was im Endeffekt nach einem ganzen Urlaubsjahr war. Ich musste da einige Kurse noch ganz schnell nachholen dann an der Kunstakademie. Und also Bewerbung war halt so nach dem Motto, wer bist denn du, was machst denn du beim Roland. Und ich hatte allerdings, muss ich dazu sagen, einen Trumpf, und das war ein Projekt, was ich gemacht habe, als ich 16 war. Und das hat mich beschäftigt, bis ich 21 war. Da habe ich also 5 Jahre daran gearbeitet. Und da wollte ich einen monumentalen Science-Fiction-Film auf Super 8 drehen. Und habe in meiner Heimatstadt Bremerhaven beim Elternhaus so einen kleinen Extra-Raum gehabt, mein Atelier, 9 Quadratmeter. Und da habe ich Raumschiffmodelle und Roboter und alle möglichen Sachen gebaut, Stop-Motion-Tests gemacht. Und was dann später daraus geworden ist, ist eine Dokumentation über diese 5 Jahre. Weil ich ungefähr nach 3, 3,5 Jahren habe ich spitz gekriegt, dass ich das niemals alleine fertig kriegen würde. Aber mir war dann klar, dass ich doch so viel visuell interessantes Material schon hatte und auch für die weitere Zeit dann anhäufen würde, dass ich richtig darauf hingearbeitet habe, dann eine Dokumentation draus zu machen. Und habe also viel fotografiert, habe dann Fotos abgefilmt mit Überblendungen etc. Hin und wieder, Super 8 Material war ja teuer, hin und wieder habe ich auch mal die Kamera hingestellt und mit dem Selbstauslöser mich mal ganz kurz beim Basteln gefilmt. Und das habe ich alles zusammengeschnitten zu einer 15-minütigen Doku. Und die habe ich auf VHS abtasten lassen. Und das habe ich dann dem Roland Emmerich mitgebracht, als ich ihn getroffen habe. Und habe ihm gesagt, guck dir das mal an, da siehst du mal so ein bisschen, was ich so mache. Und was er dann später sagte, als er das nach ein paar Wochen mal angeguckt hatte, sagte, ich glaube, du bist verrückt genug, um bei uns mitzuarbeiten.
Okay.
Was halt so Sisyphus-Arbeit angeht. Und dann sagte er halt, ja, dann heuern wir dich mal als Modellbauer mit an. Und dazu muss man sagen, als wir Moon 44 gemacht haben, war das relativ unstrukturiert. Also er hat schon die Leute angeheuert, von denen er wusste, dass er sie ungefähr brauchen würde. Aber es gab natürlich in Deutschland keine Ausbildung in irgendeiner Form. Also es waren so ein paar Studenten. Ja, der kann Modellbau ganz gut und der könnte ein ganz guter Kameramann für die Modelltricks sein. Der hat schon mal sowas gemacht vorher irgendwie. Und der Vorteil bei mir war, dass ich so enthusiastisch war, als Film- und Science-Fiction-Film-Fan, das hat natürlich Roland auch gleich spitz gekriegt. Ich habe da immer, ohne dass man mich dazu zwingen musste, meine 14- bis 16-Stunden-Tage irgendwie gemacht. Und dann hat er mich quasi befördert, so nach den ersten Monaten. Ich habe erstmal eine Gehaltserhöhung gekriegt. Ist mir auch nie wieder passiert später, innerhalb eines Projektes. Und er sagte tatsächlich, komm mal ins Büro hier, wir müssen mal mit dir reden, der Line-Producer und ich. Wir müssen dir mehr Geld zahlen, du arbeitest zu viel.
Was ja wahrscheinlich nie dein Antrieb war. Ja. Es geht ja uns häufig gar nicht um das Geld, sondern unserem kreativen Schaffen nachgehen zu können und überhaupt die Möglichkeiten zu haben.
Ja, man darf nicht vergessen, zu der Zeit ist in Deutschland nichts in der Richtung gemacht worden. Und also man kannte halt so Raumpatrouille und dann gab es hier und da mal irgendwas, was so ein ganz bisschen in die Sci-Fi-Ecke ging, aber sehr, sehr spärlich. War natürlich alles im Ausland, Amerika und England. Und jetzt macht plötzlich jemand einen Science-Fiction-Film, Moon 44. Und das war natürlich irgendwie das Größte für uns. Und wir bauen Modelle und wir haben Motion-Control-Kameras und etc. etc. Aber es war alles irgendwie so Learning by Doing und eben auch sehr mit Roland zusammen, der also auch sehr, sehr hands-on bei all diesen Sachen war und sehr offen für Vorschläge, was die Umsetzung angeht, wie man das jetzt so alles machen könnte. Und na, da habe ich mir so die ersten Sporen verdient und wir haben dann tatsächlich auch meinen Vertrag genommen, also es war ein Deal-Memo auf einer Seite. Und der Modellbauer wurde mit Tipp-Ex übergemalt und wurde dann zum Visual Effect Supervisor. Und denn er hatte dann mitgekriegt, ich fing dann an, Testaufnahmen zu machen mit einer Arri-Kamera. Da hat er mir dann auch gezeigt, wie baut man eine Arri-Kamera zusammen aus ihren Einzelteilen. wie legt man im Dunkelsack einen Film ein und das war.
Das hat dir Roland erklärt.
Hat mir Roland alles beigebracht, genau. Und das war also so Schnellkurs Filmhochschule Kameradepartement. Und ja, dann haben wir halt angefangen, Testaufnahmen zu machen und mussten halt jeden Tag immer irgendwie was rausfinden und erfinden und wie können wir es jetzt machen und unsichtbaren Fäden aufhängen und etc. etc. Also es war eine super coole Zeit, weil so ein Haufen von Gleichaltrigen da irgendwie zusammenkam. Alle waren gleich begeistert, irgendwie so Star Wars Fans natürlich und wir haben einen Bruchteil des Geldes, aber versuchen das so gut wie möglich aussehen zu lassen.
Ja, kann ich auch nur bestätigen. Ich habe das Grundstudium noch mitgenommen. Du bist direkt damals ins Projektstudium gegangen, hattest du eben erzählt. Aber wir haben ja im Grundstudium erst diese Filmgestaltung, wo man sich auch sehr stark experimentell ausprobieren darf. Und da war das bei uns genau das Gleiche. Da konnten wir mit so wenig Mitteln trotzdem tolle Kurzfilme entwerfen, die wir dann auf Festivals geschickt haben. Unglaublich. Okay. Und also Independence Day ist ja im Grunde das erste große Projekt dann gewesen, mit größerem Budget, gutem Cast, Will Smith und so weiter. Das hat eine ganz andere Wirkung nach außen dann auch gehabt. Wie bist du an so ein Projekt dann rangegangen? Das war ja wahrscheinlich 1 bis 2 Jahren vom gesamten Produktionsvolumen.
14 Monate.
War dir das klar, was sich dann da erwartet, oder ist da sehr viel noch in dem Moment passiert, wo man, normalerweise machen wir ja immer mit Storyboards, gerade bei VFX-Shots, ist da trotzdem noch viel on the fly passiert, weil die Technologie noch nicht so weit ausgereift war, oder war von vornherein klar, so und so muss es aussehen und dann ist es so ein Abarbeiten?
Ja, abarbeiten wir natürlich jetzt übertrieben, aber wir haben Storyboards gehabt. Zu der Zeit hat es noch keinen Sinn gemacht, in irgendeiner Form Pre-Visualization Previs zu machen. Da war die Technik einfach noch nicht weit genug dafür. Das war 95. Und, aber an den Storyboards haben wir uns halt entlang gehangelt. Und wir haben natürlich auch genaue Shotlisten und so weiter gemacht. Gerade mein späterer Businesspartner Marc Weigert, der ist als Visual Effects Projektmanager angeheuert worden, der hat dann eine Projektmanagement-Software an den Start gebracht, wo die Teams, die Modelltrick gedreht haben, immer genau wussten, wenn wir heute diese 3 Shots fertig kriegen, sind wir im Zeitplan okay, wenn wir nur 2 fertig kriegen, dann müssen wir demnächst jetzt 3,3 Shots pro Tag machen und so weiter. Das waren immer diese Statistiken, die es dann so also gab, damit es nicht aus dem Ruder läuft. Und da konnte man immer, wir haben das immer unsere Bibel genannt, da war beschrieben, was gedreht werden musste mit Drehbuchauszug und auf der rechten Seite war immer so ein kleines Thumbnail und Storyboard mit dabei. Und natürlich ist es alles mit Roland eng besprochen worden. Aber es war eine Mischung aus, wir wissen genau, was wir machen müssen, aber oft genug auch, wir wissen noch nicht so ganz genau, wie wir es tatsächlich hinkriegen.
Willkommen beim Film.
Ja. Und das war natürlich eben lange vor kompletter Digitaltechnologie. Dazu muss man sagen, also der erste Independence Day ist es ist immer schwierig, das prozentual auszudrücken, aber man kann wahrscheinlich über den Daumen sagen, so zu 80% mit Kamera gedreht worden, Modelltrick, und aber auch oft vor Greenscreen oder Bluescreen und dann kombiniert worden. Also wir haben am Ende, Marc hat mal diese Statistik errechnet, haben wir 4000 verschiedene Elemente, die wir gedreht haben, die dann später an den damals vorherrschenden Geräten wie Cineon und Inferno dann halt digital kombiniert wurden am Ende. Also es war eben diese Mischung aus, ja, wir haben einen genauen Fahrplan gehabt, was wir machen, aber wir mussten jeden Tag auch immer was neu erfinden, um es umzusetzen.
Was ich mir noch am ehesten, also noch am spannendsten vorstelle, weil man noch hands-on im Prozess auch noch involviert ist. Mhm. Also heute, wenn alles rein digital funktioniert, dann sind es ja eher irgendwelche Regler, die noch bedient werden und man kann das häufig gar nicht mehr richtig greifen, auch wenn da irgendein Bug drin ist in der Software. Wenn man aber vor so einem Set steht, ist halt dann nochmal was ganz anderes, ist ja was Magisches, ja, wo man weiß, wie das ineinander greift. Also ich bin auch sehr froh, dass ich noch durch die analoge Fotografie mit Dunkelkammer und Belichten, Mehrfachbelichtung, Abwedeln, dann weiß man auch, wo kommt eigentlich dieser Effekt im Photoshop heute her, mhm. Weil das kommt ja alles aus der Zeit. Würdest du sagen, dass Independence Day, gerade weil es noch diese Mischung war aus der alten und den neuen Technologien, eines der interessantesten Projekte jetzt für dich war? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, das kann man auch, also aus der Distanz, jetzt ist es 22 Jahre her, als wir es gedreht haben, es sind schon 22 Jahre, kann man das natürlich schon ganz gut einschätzen, weil in der Zwischenzeit habe ich natürlich andere Projekte gemacht, die dann langsam aber sicher immer digitaler wurden.
Aber natürlich auch andere Budgetklassen. Also ihr habt damals wahrscheinlich mit einem geringen Budget eine viel größere Production Value erzeugt, als wenn das zehnfache Budget da ist, sage ich jetzt mal.
Ja, es gibt dann immer noch die schönen Ausnahmen. Also wir haben später, und das war eine sehr große Ausnahme, den Film Anonymous gemacht, der so in Shakespeares Zeiten spielte und wir mussten halt das London des 16. Jahrhunderts nachbauen und zwar komplett, weil der Film eine reine Studioproduktion war und es wurde nicht in England gedreht. Es sind so ein ganz paar kleine Plates und ein paar Fotos in England gemacht worden.
Übrigens komplett in Deutschland, im Studio Babelsberg.
Genau, in Babelsberg gedreht worden, mit hauptsächlich deutschem Team. Und auch alle Visual Effects haben wir dann dort vor Ort gemacht. Wir haben uns die Leute angeheuert und ein paar aus den USA, eine Handvoll aus den USA mitgebracht, mit denen wir schon gearbeitet hatten. Und das Budget war nun wirklich unglaublich niedrig, mit dem wir da gearbeitet haben. Und wenn man das so mit Independence Day vergleicht, also bei Independence Day, der erste hatte etwas über 400 Visual Effect Shots, mhm. Heutzutage lächerlich, wenn man so die Nummern wollte. Der zweite hatte 1700 irgendwas. Und Anonymous hatte zum Beispiel auch 300 Visual Effect Shots. Und wenn man diese 400 und 300 gegenüberstellt, und da hatten wir also bei Independence Day dieses Budget und bei Anonymous hatten wir dieses Budget. Da mussten wir also wirklich unglaublich clevere Methoden erfinden, in dem Fall also im Digitalbereich, haben mit einem sehr kleinen Team die längste Zeit mit 7 Leuten gearbeitet, mhm. Später im Compositing, so in den letzten Monaten ist es so auf 30, 27, 28 Leute sowas hochgefahren worden. Aber das war eine interessante Erfahrung, wo man noch so richtig tief in die Sparkiste greifen mussten. Aber es hat auch wirklich unglaublich Spaß gemacht, das alles so rauszufinden.
Ja, das war bei uns ähnlich bei meinem Diplomfilmprojekt. First Man sind wir eineinhalb Mal um die Welt geflogen, mhm. Mit 15.000 Euro Budget und hatten nur 65 Effektshots. Natürlich deutlich weniger, aber wenn man wirklich schauen muss, wie man mit diesem Budget klarkommt, ich glaube, wenn man das gelernt hat, dann ist es im größeren Sinne, also bei besseren Budgets, umso einfacher, oder? Dann weiß man, was man ja mit kleinem Besteck realisieren kann und überträgt das dann auf das Große, oder wie, gibt uns da mal einen Einblick, wie sich das dann unterscheidet. Wo gehen dann diese größeren Budgets hin, also wenn ein Projekt 10-mal so viel Budget hat?
Ja, also gutes Beispiel mit Sicherheit ist, wenn man jetzt die Independence Day Fortsetzung, Independence Day Resurgence nimmt, da sind ja viele Destruction-Aufnahmen drin, wo also Städte zerstört werden. In dem Fall Umkehr der Schwerkraft, alles fliegt nach oben etc. Und dieses gigantische Mutterschiff dringt in die Erdatmosphäre ein und man muss diese ganzen Feuereffekte und so weiter machen. Das ist ungefähr das aufwendigste und schwierigste an Computing Power, was man überhaupt einbringen kann bei den Visual Effects. Da arbeiten teure Spezialisten dran, das sind teure Shots. Es ist also unglaublich viel Rechenkapazität, was da gebraucht wird, und das können dann auch wirklich nur eine Handvoll von Firmen auf der ganzen Welt machen, die man dafür anheuert. Also das ist mal eine Erklärung dafür. Das haben wir natürlich bei so einem Film wie Anonymous nicht gehabt. Da ging es wirklich um das Kreieren von Hintergründen, weil das ein reiner Schauspielerfilm ist. Also es geht nur um die Charaktere und die Dialoge und die finden halt in einer bestimmten Umgebung statt. Aber es gibt keine wilden Verfolgungsjagden, wo Sachen zu Bruch gehen, irgendwas in der Richtung. Das hilft natürlich ungemein. Man hat einmal was gebaut im Computer und dann kommt es darauf an, das in der Umsetzung so oft wie möglich einzusetzen, aus unterschiedlichen Winkeln immer wieder anders aussehen zu lassen. Und wir haben ähnlich wie auch interessanterweise unser Production Designer und das Art Department gearbeitet haben, bei ihren Sets ein modulares System entwickelt. Also die konnten zum Beispiel ihre Innenräume relativ einfach verändern. Also da gab es dann drei verschiedene Kamine, die schnell ausgewechselt werden konnten, und Wände konnten zusammengeschoben werden, Täfelungen konnten schnell ausgetauscht werden. Und ähnlich haben wir im Visual Effects Bereich, haben wir auch sehr modular gearbeitet.
Ja, gerade wo du diese Module ansprichst, ich habe mir von eurer Webseite, Uncharted Territory, habt ihr ja diese ganzen VFX-Breakdowns. Und da habe ich mir so ein paar rausgenommen, um auch meinen Kunden erklären zu können, was kann man mit so einem VFX-Shot überhaupt realisieren. Dann habt ihr dann klassifiziert in, das ist ein Shot, der kostet ungefähr 200, der Shot kostet ungefähr 800, ich sage jetzt mal so ganz beispielhaft, wo Bewegung drin ist, keine Bewegung, wo nur Matte Painting und. Das ist bei euch nämlich sehr gut erklärt. Und das sind nämlich auch so modulare Möglichkeiten, um die aufzeigen zu können, weil viele in Deutschland sind ja gar nicht so viele Produktionsfirmen an VFX so stark interessiert, weil das ist ein sehr teurer Prozess. Ja. Und ich denke halt, dass auch deswegen die Filmakademie und das angegliederte Animationsinstitut ja auch deswegen so führend ist, weil so eine Renderfarm, das haben die anderen Filmhochschulen ja gar nicht in diesem Sinne. Also da können wir uns schon glücklich schätzen, dass wir auf so einer Hochschule studieren durften. Gibt es so eine Art Erfolgsrezept, nach dem du arbeitest, wo du sagst, an so bestimmten Stellen im Leben ging es deswegen so weiter, weil ich mich so verhalten habe? Vielleicht.
Ja, es ist natürlich sehr individuell. Aber ich treffe oft auf junge Menschen, wenn ich innerhalb eines Gesprächs so eine ähnliche Frage gestellt bekomme, dann fällt mir als erstes eigentlich ein, du musst dich früh entscheiden, ob du ein Fan bist oder ob du ein Macher bist, erstmal. Und der Macher geht natürlich auch gleich in die Analyse, wie ist das jetzt eigentlich gemacht worden. Und dazu muss ich irgendwie sagen, heutzutage ist das so unglaublich einfach, hinter die Kulissen zu blicken, mit all den Making-ofs, die man auf DVDs und Blu-rays bekommt. Und ich meine, damit verrate ich jetzt so mein Alter ein bisschen, weil zu der Zeit ist bei uns gerade so, sind die ersten VHS-Tapes aufgekommen, wir waren so froh, dass wir uns die Filme erstmal überhaupt zu Hause angucken konnten. Geschweige denn, dass man also irgendwelches Hintergrundmaterial bekommen hat. Das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Aber bei mir jetzt speziell war ganz wichtig dieser Fokus, auf das, was ich unbedingt gerne machen wollte und das aber auch relativ unbeirrt gemacht habe. Ich habe mir also nicht irgendwie reinreden lassen. Und dazu habe ich das große Glück gehabt, in einem Elternhaus groß zu werden, wo zwar von meinen Eltern niemand irgendwas in dieser Richtung gemacht hat, aber es war das Verständnis dafür da und gleichzeitig auch so eine gewisse Disziplin. Also ich habe nach wie vor relativ wenig Taschengeld gekriegt und musste also lange sparen, bis ich irgendwie diese für eine ganze Weile aus der Zeit, als ich das gemacht habe, war ich da 14 oder sowas, 15 und habe 15 D-Mark war es damals noch, Taschengeld gekriegt und konntest du dir exakt einen Super 8 Film von 3 Minuten Länge dafür kaufen und musstest halt sehen, aber wo musstest du jetzt mit haushalten? Mhm. Natürlich war Animationsfilm ideal, weil man einzelbildweise gearbeitet hat und hat nicht so viel Material verhauen im Endeffekt, das hat mir sehr geholfen. Aber es ging immer um diese Disziplin und das eben auch durchzuziehen und relativ früh zu wissen, das interessiert mich so sehr, das möchte ich wirklich beruflich machen. Das war natürlich auch das, was meine Eltern irgendwie dann, meine Eltern als Bestätigung empfunden haben dafür, dass das irgendwie keine verschwendete Zeit ist. Mein Vater ist mit mir auf Jugendfilmfestivals gefahren, da gab es eins in Hannover, das gibt es heute noch. Damals war das das bundesweite Schülerfilmfestival und heute nennt sich das Up and Coming. Und da kriegt man so die ersten Antriebe. Also wenn wir von wichtigen Momenten reden, was so späteren Erfolg ergibt, da, wenn man diesen ersten Schritt gemacht hat, darüber hinaus, dass jetzt Verwandte zu Hause sich mal was auf Super 8 angeguckt haben, sondern dass man im Saal sitzt mit 400 Leuten, die irgendwie mit den Füßen trampeln und Szenenapplaus geben. Das habe ich mit so einem 4-Minuten-Trickfilm damals mit 16 zum ersten Mal erlebt. Und da wird man natürlich dann schon, da bekommt man diesen Bug.
Angetriggert.
Ja, genau.
Ja, das mit den Making-ofs anschauen, kann ich nur bestätigen. Man muss aber natürlich heute auch aufpassen über YouTube und die ganzen anderen Kanäle, dass man nicht nur konsumiert, dass man wirklich auch wirklich macht und umsetzt. Und ja, nicht in Ehrfurcht erstarrt, was es denn schon alles gegeben hat. Ja, weil es ist einfach so viel Content heute schon draußen. Mhm. Wenn man nicht wirklich anfängt, dann ja, dann
bestimmte Gefahr, die ich damals noch nicht gesehen habe, weil wir eben mit den berühmten 3 Fernsehkanälen noch aufgewachsen sind, etc. Und heute kriegst du so viel Content um die Ohren gehauen, dass es eben wahnsinnig schwierig ist, sich auf was zu konzentrieren und zu fokussieren. Ja, sehe ich auch so. Aber da ist eben auch der Punkt, wo du dich dann entscheiden musst als junger Mensch, Fan oder Macher. Du wirst immer Fan bleiben, wenn du eben nur konsumierst.
Ja, das ist ein Beispiel.
Musst du experimentieren.
Gefällt mir gut. Wo geht die Reise jetzt noch hin? Was sind so die nächsten Milestones, die für dich noch anstehen? Weil im Grunde hast du ja alles erreicht. Also größere Produktionen als die du schon umgesetzt hast, gibt es ja eigentlich jetzt gar nicht mehr. Es ist schwierig, noch eine Schippe draufzulegen.
Ja, ist ganz interessant. Manchmal ist es auch so, ich habe mich gerade mit dem Regisseur von Rogue One unterhalten, mit dem Gareth Edwards. Mit dem bin ich lustigerweise in E-Mail-Kontakt, seit er seinen ersten kleineren Film mit dem Titel Monsters gemacht hat. Von dem war ich ein großer Fan und ich habe es geschafft, so mit ihm in Verbindung zu kommen, ohne zu ahnen, dass er später mal derjenige wird, der dann den neuen Godzilla und Star Wars und sonst was irgendwie macht. Aber das war ganz interessant, nämlich gerade weil er gerade Godzilla und Rogue One hinter sich hat und eben in so einer riesen Maschinerie gearbeitet hat, hat er jetzt auch für sich erstmal angekündigt, ich möchte jetzt auch mal wieder was Kleineres machen. Und das hat natürlich wahnsinnig viel damit zu tun, ob man als eine Art zwar sehr kreativer, aber trotzdem Auftragsarbeiter arbeitet Und ich muss immer dazu sagen, ich habe nun wirklich das große Glück gehabt bei den Projekten, die ich mit Roland Emmerich zusammen gemacht habe, war das schon immer so, da kriegst du dann, ich gehe mal, nehmen wir mal 2012, weil wir haben eine Weile nicht zusammengearbeitet und dann haben wir uns wieder getroffen und er hat gesagt, hey, hast du Lust oder habt ihr Lust zusammen mit dem Marc Weigert, meinem Businesspartner, dass wir wieder zusammen was machen. Und wir haben auch gesagt, wir würden natürlich gerne erstmal das Drehbuch lesen. Und dann haben wir wirklich so ganz klassisch, hat er gesagt, okay, ihr habt 48 Stunden Bedenkzeit. Und wir haben das dann gelesen. Und tatsächlich, es war so, dass wir gesagt haben, okay, das finden wir eine richtig spannende Story. Und von dieser Familie, also weil das ja auch noch eine Geschichte mit John Cusack und seiner Familie und von der er getrennt lebt und wie man das Ganze so mitverfolgt. Und natürlich alles vor diesem riesigen Szenario mit Katastrophen und quasi Weltuntergang, was da passiert. Aber wir fanden das einfach spannend, auch was die Story und die Charaktere angeht. Und das ist natürlich immer so ein wichtiger Aspekt. Und da habe ich das große Glück gehabt, dass mir das bei seinen Filmen tatsächlich immer so ging. Okay, da war so ein Hook. Das interessiert mich und da investiere ich auch gerne 1,5 Jahre. Zuletzt waren es jetzt Independence Day 20 Monate, da mitzumachen. Aber gleichzeitig ist dann zwischendurch auch dieses Verlangen dann mal da zu sagen, ich möchte auch gerne was Eigenes machen. Und wenn man das jetzt, na gut, ich habe jetzt mit 23 irgendwie angefangen, also das heißt, das sind jetzt schon irgendwie so über 27, 28 Jahre oder sowas, die ich das mache. Wie gesagt, zwischendurch eine längere Zeit auch mal ohne Roland, wo wir unsere eigene Firma, der Marc und ich, gegründet haben und mit Coronado auch so einen kleinen Abenteuerfilm gemacht haben, den wir einfach mal so komplett selbst durchgezogen haben. Und aber dann sind wir wieder auch von Roland angeheuert worden, bevor wir unser nächstes Projekt gestartet haben. Und dann kamen einfach so viele spannende Projekte wie Anonymous, White House Down war auch so einer. Und selbst wenn man dann so danach gesagt hat, ja, jetzt würden wir eigentlich gerne wieder was Eigenes machen, dann kam noch die Fortsetzung von Independence Day, zu der ich dann auch nicht Nein sagen wollte, weil ich den ersten Teil gemacht habe und er mich gefragt hat, ob ich den zweiten machen will. Und da war so eine, wie man auf Englisch sagt, so eine Legacy irgendwie dabei. Da wollte ich auch gerne wieder mit dabei sein. Also, kurz gefasst führt das dann trotzdem alles dazu, dass man dann sagt, auch mit diesen Co-Produzenten-Credits, die man dann in der Zwischenzeit erreicht hat, man ist bei viel mehr und auch bei anderen Meetings in den Projekten mit dabei. Man ist einfach mehr eingebunden als jetzt nur als Visual Effects Supervisor zu arbeiten und hat dann auch große Lust, dann eben diese, im Englisch sagt man dieses Standing zu nehmen, also das, was man also auch mit Produzenten-Credits inzwischen erreicht hat, um ja, dann auf eigenen Beinen zu stehen und dann von dort weiterzumachen. Und ich habe das große Glück, dass meine Ehefrau, die Gesa, eine Produzentin ist, die lange bei Teamworks und UFA Cinema gearbeitet hat und sich also außer dem Privatleben jetzt auch in die Firma als Produktionsfirma so eingefügt hat, so auf eine ganz natürliche Art und Weise, dass wir jetzt zum Beispiel gerade ein eigenes Projekt mit der Schriftstellerin Cornelia Funke entwickeln, basiert auf einem ihrer Bücher und uns dann ganz klassisch als Produzenten betätigen dabei.
Okay.
Natürlich immer auch mit einem Blick auf die Visual Effects, das ist natürlich gegeben.
Das darf natürlich nicht fehlen.
Ja.
Ja, schade, du hattest mich ja damals zu Independence Day 2 eingeladen, das habe ich leider nicht wahrnehmen können, aber vielleicht beim nächsten Projekt.
Du bist herzlich eingeladen.
Danke vielmals. Prima. Ja, da sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Außer du möchtest noch eine ganz besondere Sache loswerden.
Ich kann stundenlang erzählen.
Ja, Kann ich mir vorstellen, aber das soll ja relativ kurzweilig bleiben.
Ja.
Und
ja, ich könnte vielleicht abschließend sagen, also auch in den USA wird nur mit Wasser gekocht. Mhm. Man hat hier größere Budgets zur Verfügung, was einem oft genug größere Möglichkeiten gibt. Wenn man hier eine Weile gearbeitet hat, stellt man fest, dass dass weniger Scheren im Kopf existieren, weniger Schranken da sind, mhm. einfach öfter die Leute, mit denen man zu tun hat, mal sagen, ach ja, das haben wir noch nicht gesehen, das ist mal eine interessante Sache, mach das mal. Das ist mir mit Sicherheit in Deutschland aufgefallen, wo es dann öfter mal hieß, hat es jetzt noch nicht so gegeben, wissen wir nicht, ob wir das so wollen. Also so ein Experimentiertum, was es hier doch mehr gibt. Obwohl man, wenn man an Amerika an große Projekte denkt, denkt man immer, oh, riesig, Fließbandproduktion etc. etc. Es gibt da halt immer noch so ein sehr interessantes Mittelfeld dabei, das darf man nicht vergessen.
Mhm. Gut, ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Klasse.
Okay.